Ja, preis dem Herrn. Danke für die liebevolle Einladung und das hier sein dürfen. Und ich wollte erst mal sagen, dass ich hier stehen kann, ist überhaupt ein Wunder. Denn ich bin gläubig in der dritten Generation in meiner Familie. Und mein Großvater war schon Prediger, Erweckungsprediger im Ostpreußischer Gebetsverein, ist von dem bekannten Pastor Krawielitzki beerdigt worden. Mein Vater war nach einer Phase als Atheist, Gerhard Krüger, einige mögen ihn kennen oder mögen ihn gekannt haben, weil er ist auch jetzt hier nicht mehr, ne? Und mein Vater war ja zwischenzeitlich Atheist und dann ist er gläubig geworden. Und das war nicht leicht. Es war nicht leicht, als sein Sohn dann so in das Leben hineinzuwachsen. Denn die wussten immer, ich bin Krügers Sohn. Und dein Vater ist Prediger. Ja, eines Tages komme ich in die Gemeinde und dann haben sie mir gesagt, Bruder Krüger, wir glauben an die ganze Bibel. Deine Koteletten sind zu lang. Ich meine, in der Bibel steht nichts von Koteletts drin, aber hier, ich hatte die immer so, wie ich jetzt habe. Ne? Ich habe nie was dran geändert. Ich hatte mir das als 15-Jähriger in der Schule schon angewöhnt. Damals ging da so ein Strich rüber. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich mache es anders, ich mache so bis hier. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich bin eins von diesen gläubigen Kindern, die schrecklich unter der Gesetzlichkeit gelitten haben und die gemerkt haben, ohne Gesetz geht's gar nicht. Auch das stimmt. Und ich war heute Morgen sehr dankbar, als ich die beiden Brüder hörte. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel gegeben. Ich musste so dran denken, als Paul von der Postmoderne sprach, dachte ich so, warum ist die Tante, die den Harry Potter geschrieben hat, reicher als die Queen? Ne? Wie kommt das? Weil in unserem Volk eine große Sehnsucht nach Übersinnlichem, Übernatürlichem ist. Halloween, ja? Warum ist das im Kommen? Den Geist Gottes, den Heiligen Geist, wollen sie nicht. Aber an Geister glauben sie. Mein kleiner Enkel, der kommt nach Hause und erzählt da so irgendwelche, der ist 3,5 Jahre, geht in den Kindergarten und erzählt da so irgendwelche Sachen von Geistern und so. Hat er nicht gelernt bei uns, bei seiner Mutter auch nicht. Und da wunderte ich mich, mit welch einer Begeisterung die Leute von diesen übersinnlichen Dingen sprechen. Also ein Riesenfeld, das wir behaken können, das wir bearbeiten können. Was wir brauchen, ist eine viel stärkere Übernatürlichkeit oder sagen wir eine viel stärkere Ausprägung unseres Dienstes mit übernatürlichen Zeichen und Wundern. Das muss doch wirken, ne? Das muss wirken. Ich hatte die Gelegenheit mal auf so einer Konferenz, da eine Schwester zu unterbrechen. Die sang da so herrlich, klasse Stimme, sang die da so in einer Sprache. Und ihr wisst, wenn man so 400 Leute vor sich hat, von denen man nicht weiß, was sind das für Typen? Und du willst sie doch alle gewinnen. Missionsleiter braucht immer Knete. Und dann dachte ich, Mensch, ist jetzt nicht Zeit, diese Frau zu unterbrechen? Aber irgendwie hat der liebe Heiland mir gesagt, tu das besser nicht. Ne? Und dann habe ich es auch nicht. Und nachher erfahre ich, diese gute Frau hat in griechischer Sprache, in moderner griechischer Sprache, hochlyrisch, hohe Qualität, ein herrliches Lied gesungen. Sie hatte nie Griechisch gelernt. In unserer Versammlung saß ein Mann, der glaubte nicht an die Geistestaufe, der glaubte nicht an die Zungenrede. Und als sie dann eins noch drauf tat, das Lied nämlich in Deutsch sang, da war der total überzeugt. Da sagt er, das muss ich auch haben. Ne? Also das habe ich erlebt. Gut, dass ich die nicht unterbrochen habe. Mann, oh Mann. Ne? So. So ein evangelischer Pfarrer, ne? Ne, so, so, ne, so. Ja, ich dachte so daran, wie wichtig ist, dass wir in diesen Tagen, in denen wir leben, die übernatürlichen Dinge, die Schrift uns gibt das und offeriert, dass wir sie ausleben. Ein zweites war da, warum haben die Leute die Nase voll von Kirche? Die Kirche hat ein ganz schreckliches Bild abgegeben. Die Kirche, ich meine Kirche, egal, Christentum, ne, ist eine absolut verkehrte Interpretation von dem, was in der Bibel drin steht. Und kritische Geister, Voltaire beispielsweise, hat das gelesen und er hat gesagt, dass er Jesus bewundert. Voltaire hat gesagt, ich bete Gott an. Voltaire hat aber gesagt, ich wende mich strikt gegen jede Art von Aberglauben. Er war ein Deist, nicht ein Atheist, ein Deist. Ich wende mich gegen jede Art von Aberglauben und ich liebe meinen Nächsten, ich möchte meinem Nächsten Gutes tun. Und er hat ja auch manche Hugenotten aus dem Knast rausgeholt. Aber Voltaire hat gesehen, das, was Kirche lehrt, und was in der Bibel drin steht und was Jesus gesagt hat und wie Jesus dargestellt wird, zwei verschiedene, grundverschiedene Welten. Und wir haben die große Chance, durch unser Leben, das wir mit Christus leben, durch das, was wir mit Gott erlebt haben, das unter die Leute zu bringen. Und da dürfen wir nicht schüchtern sein, sondern mit großer Freimütigkeit dran arbeiten. Gott möchte uns dazu Gnade schenken und auch die letzte. Schaltete so für 2 Minuten Sabine Christiansen ein. Irgendwie ein Begriff? Sabine Christiansen irgendwo. Ja. Und dann sprach sie was von fundamentalen Christen und Werten und stellte beide in einen Gegensatz. Wir müssen doch die Werte verteidigen. Ja, frag ich mich, was die für Werte verteidigen, ne? Ich habe von Brasilien aus, als ich da Missionar war, die Entwicklung 68, 69, Rudi Dutschke und das alles, 68er, das habe ich so verfolgt, habe mir so meine Gedanken drüber gemacht. Ich habe Habermas gelesen, ich habe auch den Horkheimer gelesen und den Adorno und habe mich darüber informiert. Und war entsetzt. Aber ich wusste warum. Weil die Kirche, weil das Christentum bankrott gemacht hat. Das ist der Grund. Und wenn wir uns auf demselben Level bewegen oder hinbewegen wollen, keine Chance. Keine Chance. Wir brauchen dynamisches, kraftvolles, überzeugendes Christentum. Und eigentlich gehört das mit zu den Vorbemerkungen, die ich machen möchte zu unserem Thema. Das Thema lautet ja Christsein zwischen Gesetz und Gnade. Und wir Christen neigen dazu, Gesetz und Gnade als zwei Antipoden zu sehen, als zwei Gegensätze zu sehen. Widerspruch. Wir werden sehen, es ist ein bisschen anders. Zunächst ein paar Vorbemerkungen, dann möchte ich über die Tora sprechen. Was heißt Gesetz? Über den Begriff und die Geschichte, über den Zeitpunkt, das ist sehr wichtig, darüber, dass es eine Offenbarung ist, Sinai. Ich halte mich im Wesentlichen an das Buch, das ich geschrieben habe, davon sind 20 Exemplare da hinten. Dann die Absicht. Was hat Gott mit der Gesetzgebung beabsichtigt? Die Tora ist ein Bund und ein kurzer Blick auch auf die mündliche Überlieferung. Das, was Jesus von den Überlieferungen der Väter sagt oder in den Aufsätzen der Väter und Jesus und die Tora. Zunächst ein Bild. Was ist das? Wer kennt das? Das Katharinenkloster und das ist der Djebel Musa, ja, auf der Sinai-Halbinsel. Das ist der Sinai, ne? Das ist der Sinai, unten am Fuß des Klosters. Und alle Leute wissen in der Regel, wenn sie so ein bisschen Ahnung haben, das ist der Sinai. Ich möchte euch heute Morgen etwas sagen, das ist er nicht. Ich möchte nicht für irgendeinen anderen Berg Reklame machen, aber das ist der Sinai nicht. Abgesehen davon, dass man dort nichts gefunden hat. Das ist eine byzantinische Erfindung aus dem 3., 4. Jahrhundert mit dem Kloster dazu. Und das ist die Vorstellung, die die Christen von einem Sinai haben. Wenn wir Sinai hören, dann sehen wir diesen schrecklichen Berg, der einem eine Menge Ehrfurcht einflößt und auch vielleicht Angst einflößt. Und werde ich ihn jemals besteigen können? Morgens, nachts um zwei da los und hoch und klettern und dann, ne? Vergiss das. Das ist nicht der Sinai, den die Bibel uns zeichnet. Er ist anders. Danke. Vergiss das ein für alle Mal. Nie mehr wieder so ein Bild vom Sinai. Besuch den Berg, schau, wie schön die Welt ist, alles klar. Aber denk nicht, dass da eine Verbindung ist mit dem Wort Gottes. Seit Galatien, jetzt noch ein paar Vorbemerkungen. Seit Galatien, seit Paulus dort Missionen in Galatien getrieben hat, gibt es eine Menge Spannung. Die einen haben gesagt, preist den Herrn, dass ihr erlöst seid, Paulus und Barnabas. Und dann kommen Juden dahin und sagen, hey, 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 langsam, 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 ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst die Speisegesetze halten und ihr müsst den Schabbes halten. Dann waren die einen begeistert, die anderen waren ärgerlich, haben sie einen Paulus gefragt und dann entstand der Galaterbrief und den verstehen wir auch nicht. Und ob die den richtig verstanden hat, das weiß ich nicht. Wir wissen, dass Paulus damals schwer verständlich war. Petrus sagt das. Und ob wir heute Paulus besser verstehen können, ich weiß es nicht. Paulus ist immer missverstanden worden. Und zwar sowohl von Heiden als auch von Juden. Also wir stehen vor einem Riesenproblem. Wie können wir das auflösen? Dann ist ein anderer Punkt. Ich habe hier eine schöne Geschichte gefunden. Korach, der Cousin von Mose, der hat ja als Aufrührer sich einen Namen gemacht und er erzählt, um gegen Mose Stimmung zu machen in einer alten Tradition, von einer armen Witwe und deren beiden Töchtern, die besaß ein kleines Feld, das wollte sie pflügen. Dann kam Mose und sagte, hör mal, du darfst doch Ochse und Esel nicht zusammen anspannen. Ja, sagt sie, ich habe doch nicht mehr. Sie gehorchte, aber schließlich war der Acker für die Aussaat vorbereitet. Du darfst nicht zwei verschiedene Arten von Samen säen, war Moses Einwand. Mit Sehnsucht erwartete sie die Ernte. Da war Mose schon wieder da und sagte ihr, du musst den Zehnten abgeben und daneben noch etwas für die Armen dalassen. Erschöpft von all diesen Verordnungen verkaufte sie das Feld und kaufte sich dafür zwei Schafe. Aber schon nach dem ersten Wurf war der Aaron da und hat gesagt, so, gib mir die Erstgeburt. Erbost schlachtete sie die Schafe, aber schon war wieder Aaron da und forderte seinen Priesteranteil. Ne? Problematik. Da gibt es eine gewisse Problematik. Korach verdreht die Wahrheit, denn wir wissen um die Sorge für die Witwen und für die Frauen, für die Alleinstehenden, für die Schwachen in der Schrift. Dann geht es um Werke. So wie Jesus sagt, der Mensch ist nicht wegen des Sabbats da oder geschaffen, sondern der Sabbat ist für den Menschen da, so ist es mit den Werken. Die Werke sind dazu da, dass wir sie tun, aber der Mensch ist doch nicht für die Werke da. Das Ziel Gottes am Sinai war Heiligkeit. Seid heilig, wie ich heilig bin. Aber was ist Heiligkeit? Ist das das? Ich muss euch eine Geschichte erzählen. Ich war vor Jahren mal im Israel-Museum und da war eine Ausstellung von Armeniern. Vielleicht kannst du dich erinnern. Und armenische Ausstellung, jetzt kam dieser, wie heißt er, Patriarch oder irgendwas von Armenien, der armenische oberste Geistliche dort in Jerusalem, der kam mit einigen seiner Leute, die hatten diese hohen Hüte. Und nun, ich war innen drin und wollte raus und dann sah ich die vor der Tür stehen und die lachten und schäkerten miteinander und unterhielten sich, na, wie wir das alle machen, ne? In ihren Kutten und den spitzen Hüten. Und plötzlich kam das Zeichen. Waren sie alle ernst? Kleideten sich in Heiligkeit und durchschritten, ohne eine Miene zu verziehen, das Portal, stellten sich dort auf und waren jetzt, als Teddy Kollek die Rede hielt und einige andere da noch redeten, ganz heilig, ganz ernst. Ist das Heiligkeit? Hat das etwas mit Heiligkeit zu tun? Heiligkeit hat etwas mit der Andersartigkeit Gottes zu tun. Gott ist anders als wir Menschen. Und wenn ihr Gemeinschaft mit mir lebt, dann muss das abfärben. Und was ist das? Dass er so lieb ist. Dass er so gütig ist. Wir kommen darauf zurück. Was heißt das? Wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade. Können wir jetzt alles tun, was wir wollen? Was heißt das? Christus ist des Gesetzes Ende. Ein Slogan, der ist ganz wichtig. Was heißt das? Wir sind los vom Fluch des Gesetzes. Es gibt also eine Forderung nach Gehorsam und alle wissen, wir können es nicht. Und dann werden wir obendrein, obwohl Gott das weiß, dass wir es nicht können, noch bestraft. Ist das gerecht? Ist das in Ordnung? Alles Fragen. Und dann, welch ein Volk hat je so ein Gesetz besessen? Wir wissen von Hammurabi, wir wissen, dass Ägypten offensichtlich Gesetze gehabt hat. Was da für Gesetze waren, wissen wir nicht. Aber so ein Gesetz, allein schon die 10 Worte, das ist etwas anderes, als was es damals gab. Israel sollte ein Volk von Lehrern und Lernenden sein. Leviten und Priester sollten lernen, lehren und in die Freiheit hineinführen. Und das ist interessant, in der rabbinischen Literatur fehlt die Klage über einen zornigen Gott. Offensichtlich ist der zornige Gott unsere Erfindung, unsere christliche Erfindung. Und da sind wir schon bei diesem Kontrast. Darf ich mal die Grafik sehen? Also es wird ja gesagt, das Gesetz, die Juden, das Judentum repräsentiert das Gesetz. Das Christentum repräsentiert die Gnade. Im Judentum ist Gott ein Gott des Zornes. Christentum, das wissen wir aus der Geschichte, zeigt ja nur einen Gott der Liebe. Dort im Judentum gibt es den sklavischen Gehorsam, aber wir Christen, wir sind alles freie Menschen. Dann die Juden üben einen Partikularismus aus und wir Universalismus, wir sind für die ganze Welt da. Die Juden Werksgerechtigkeit, wir aber die Gerechtigkeit durch den Glauben. Und die Religion der Angst ist eine Religion der Juden. Aber unsere Religion ist eine Religion der Liebe. Amen. Ja, Halleluja. Ja. Ich will zum Gesetz kommen, zum ersten Punkt. Soweit die Vorbemerkungen. Gesetz. Das Buch Religion in Geschichte und Gegenwart, RGG, sagt, als Gesetz gelten im Allgemeinen formulierte, das heißt in Sätze gebrachte oft kodifizierte Regeln des Lebens und Zusammenlebens, insbesondere Prinzipien der Natur und Normen des Handelns. Gesetz wird durchgesetzt. Gesetz wird durchgesetzt. Es gibt in der Bibel das Wort Gesetz. Was heißt das? In der hebräischen Sprache, in der Sprache des Alten Testamentes steht dort Tora. Das hat zu tun mit Unterweisung, mit Lehre, mit in eine Richtung weisen, in eine Richtung einen Pfeil abschießen. Verwandt mit diesem Wort sind Lehrer, die Kinder für das Leben tüchtig machen und in eine Richtung hin erziehen. Die Eltern, genau das Wort Eltern, das hat damit zu tun, mit Tora. Und auch sie machen ihre Kinder für das Leben tüchtig. Gott will uns durch sein Wort tüchtig machen. Wir sollen Lebensqualität haben. Wir wissen aber, dass es nicht immer so war. Es gibt ein weiteres Wort in der Bibel, das auch mit Gesetz übersetzt wird. Und dat heißt dat. Dat. Das ist nicht Tora. Dat ist ein Wort aus dem Persischen offensichtlich. Hintergrund ist eine interessante Geschichte. Da ist ein Herodot berichtet das in seinem Buch, in seiner Geschichte. Er hat ja Persien besucht und da hat er von einem Mann erfahren, er war Richter und war korrupt. Gab es damals. Und hat ungerechte Urteile gefällt. Und eines Tages kam Kambyses, der König, dahinter und hat ihn dann verurteilt. Hat ihn dann zu Tode verurteilt, hat seine Haut abgezogen, die Haut gegerbt und dann den Thron des Richters damit gepolstert. Nachfolger des Richters war sein Sohn. Der musste sich auf diesen Stuhl setzen und der musste wissen, es gibt keine Korruption. Das ist das. Das ist einer der schärfsten Ausdrücke, die ich in Bezug auf Gesetz gefunden habe. Unerbittlich. Unerbittlich. Und das ist so eigentlich auch der Eindruck, den wir vom Gesetz Gottes haben mögen. Nein, das ist es nicht. Tora leitet uns, führt uns und möchte uns Gesetzmäßigkeiten, Maximen, Lebensregeln, moralische Gebote, Prinzipien deutlich machen, durch die Leben erst lebenswert wird. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und Leben im Überfluss haben, dass sie richtig wissen, was Leben ist. Gut, das will ich jetzt nur andeuten. Aber es gibt Lebensregeln, damit wir in diesem Leben glücklich sein können. Was ist Gesetz? Ich habe hier ein Zitat gefunden von Abraham Heschel. Ein Weg, mit dem schwierigsten aller Probleme fertig zu werden, nämlich mit dem Leben. Das Gesetz ist ein Mittel, mit dem schwierigsten aller Probleme fertig zu werden. Das Gesetz ist ein Problem für den, der das Leben für eine alltägliche Sache hält. Wer aber weiß, dass Leben ein Problem ist, für den ist das Gesetz eine Antwort. In der Septuaginta, die wurde ja also die griechische Bibel, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, hat leider das Wort Tora nicht wortwörtlich übernommen. Wäre schön gewesen, so wie man Halleluja und wie man Amen übernahm. Ne? Viele Rabbinen vor allen Dingen haben das sehr, sehr bedauert und man übernahm das griechische Wort Nomos und das bedeutet ja nun einmal das, was wir unter Gesetz verstehen. Und dadurch ist auch ein gewisses schiefes Bild entstanden. Warum passierte das? Passierte auch deswegen, weil gerade in jener Zeit sich eine gewisse Gesetzlichkeit in Israel und auch in der Diaspora unter den Juden entwickelte. Wir müssen dann auch immer wieder, und das ist das Problem, das ich vorhin kurz angedeutet habe bei Paulus, wir müssen dann auch immer wieder sehen, was meint Paulus jetzt? Meint er die Tora oder meint er die Überlieferungen der Väter, die ja auch Tora hießen? Oder meint er das Gesetz der Sünde? Meint er das Gesetz Christi? Meint er das Gesetz des Geistes? Was meint er denn jetzt? Das sind wichtige Fragen, die müssen beantwortet werden. Eine Sache ist von ungeheurer Bedeutung. Wir müssen wissen, wann war der Zeitpunkt der Verkündigung der Tora? Israel kam zum Sinai. Wir lesen, an demselben Tag, am Anfang des dritten Monats, kamen sie an den Sinai. Schon viele Jahre her. Und als ich einmal so in meiner persönlichen Bibel lese, an diese Stelle kam, dachte, Mensch, hey, muss man nachrechnen. Und ich kam darauf, das sind ja, ich hatte das ja in keinem christlichen Buch gelesen, das sind ja 50 Tage, 7 Wochen nach Pessach, nach dem Passa. Hey, Pfingsten. Klicker, klicker, klicker. Denke ich, Phänomen. Das Phänomen, das ich dort am Sinai sehe, sehe ich wo wieder? In Jerusalem, in Jerusalem. In Zion. Diese tollen Sachen da mit Feuer und was da alles war, ne? Mit Äußerungen, mit Sprache. Da und da. Also muss ein innerer Zusammenhang doch sein. Und das ist mir mit der Zeit deutlich geworden. Sinai, ein Bild für Pfingsten. Halleluja. Dankeschön. Da haben einige Amen gemurmelt, ja. Ja, ich bin ein Pastorssohn und kleiner Revoluzzer in der Schule gewesen. Mein Lehrer, der war 87, den sah ich nach 30 Jahren wieder, das erste Mal. Der hatte mich als 18-Jährigen das letzte Mal gesehen, Mathelehrer. Und dann gehe ich an seine Tür und sage ich, ich muss den mal besuchen. Und er macht die Tür auf, steht vor mir. Da sage ich, guten Tag, Herr Dörnbach, guten Tag, Herr Krüger, sagt er. 87. Die ganze Geschichte kannst du dir vorstellen, warum das so war. Müllers, wie heißt das? Ja, Pastors Kinder, Müllers. Ja. Nein, der Sinai, wenn wir ihn richtig begreifen, es ist die größte Offenbarung Gottes. Das, was sich am Sinai dort abgespielt hat, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das, was sie dort erlebten, das merkten sie noch gar nicht. Gott kommt dorthin. Das hat ja angefangen mit dem Dornbusch, der nicht verbrennt. Überlegt euch mal, Gott kommt in die Wirklichkeit unserer Zeit, in unsere physische Wirklichkeit, und entzündet einen Busch und er verbrennt nicht. Da müsste doch eigentlich gar nicht mehr da sein, so wie Gott ist. Ist doch helle Wahnsinn. Ja. Er verbrennt nicht. Wie kann die Welt das Göttliche ertragen? Dann kommen diese Wunder dort. Ne? Und Mose stellt sich hin und sagt, so Leute, jetzt sprecht mir mal alle nach. Paragraph 1, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ne, in Ägypten, als er zu seinem Volk Israel kam. Und es dauerte 14 Tage, bis sie das erste Gebot gelernt hatten, dann das zweite und so weiter. Und dann hat er gesagt, so, ihr könnt jetzt die 10 Gebote, jetzt tun wir mal rausgehen aus Ägypten. Hat er das so gemacht? Aber das ist die Vorstellung, die die Christen haben. Das Gesetz, der Sinai, kam lange nach der Erlösung. Lange nach der Errettung. Kannst du bitte ein Bildlein auflegen? Links, ohne Tora und ohne Gebote. Da waren sie noch in Ägypten, da war Israel in Sklaverei. Da gingen sie durch das Schilfmeer. 50 Tage später waren sie am Sinai, in der Freiheit. Ja, schon nach dem Schilfmeer. Und dann sollten sie in Kanaan mit der Tora leben. Prägt euch dieses Bild gut ein. Wer das begriffen hat, für den ist das meiste gelaufen. Für den ist das meiste gelaufen. Errettung geschieht aus Gnade in Ägypten. Fertig. Schluss aus. Nichts mit Gesetz. Mann, wie viele Gesetze muss ich denn lernen, um gläubig zu werden? Gnade Gottes. Aber wenn ich gerettet bin, dann brauche ich Unterweisung. Dann muss ich wissen, wie es weitergeht. Wie lebe ich in meinem sozialen Umfeld? Wie komme ich mit Leuten aus? Und da sagt der liebe Heiland, ja, sagt Gott am Sinai, hör mal, wenn dir der Esel deines Feindes begegnet, und der streunt da rum, der hat sich verirrt. Schlacht ihn ab. Just kill him. Nein. Er sagt, nimm den Esel und geh zu deinem Feind. Gib ihm den Esel ab. Warum? Weil der Esel bezeichnend, weil der Esel das Mittel zum Frieden sein kann. So ein Esel, ne? Kann ein Mittel zum Frieden werden. Gott hat auch Humor, oder nicht? Ich meine, wenn der es fertig gekriegt hat, mit 17 Muskeln unser Gesicht hübsch zu machen und mit 42 Muskeln unser Gesicht böse zu machen, hat er sich doch bei was gedacht, ne? Energiesparen und dergleichen. Ja, also Leute, die viel lachen, ne, die haben halt weniger Verbrennung auch, ne? Scheint. Ja, gut. So gibt es eine ganze Reihe von Verordnungen. Wenn wir sie denn lesen würden, da kommen wir hinter, wie fantastisch das ist, dass es ein Gesetz gibt. Der Sinai ist der entscheidende Augenblick in der Geschichte Israels. Dort hat Gott eine völlig neue Beziehung zwischen sich und den Menschen geschaffen. Er hat einen Bund gemacht. Er hat gesagt, ich habe euch, Kapitel 19, Exodus 19, ich habe euch zu mir gebracht. Ihr wusstet bisher nicht, wer ich bin. Mose führte dann das Volk Gott entgegen. So lesen wir das dort. Mose führte das Volk Gott entgegen. Und Gott legte ihm sein Gesetz vor und Israel sagte, alles, was du sagst, wollen wir tun und wir wollen hören. Tun und hören in dieser Reihenfolge. Durch Tun wird man noch mehr lernen. Es kommt bei Gott darauf an, dass wir tun. Gott ist dort einen Bund eingegangen, einen Ehebund. Und im Judentum ist ja dieser Bund am Sinai auch ein Bild für den Ehebund. Unauflöslich, voller Liebe, in seiner Liebe, Gnade und Güte gestiftet. Immer. Er wird sich nie ändern. Dieser Bund geht von Gott aus und er wird sich nie, nie ändern. Paulus nimmt darauf Bezug und sagt, wenn wir untreu sind, ist er doch treu, weil er kann sich nicht verleugnen. Das ist sein Wesen. Johannes sagt, Gott ist Liebe. Und wenn der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist es. Ein Bund der Liebe. Also ist das, was er uns dort lehrt, ein Bund der Liebe. Und ein Gesetz der Liebe. Eine Unterweisung, eine Lehre der Liebe. Er möchte, dass es uns gut geht. Wenn wir gläubig werden wollen, dann reicht ein Blatt der Bibel, um in den Himmel zu kommen. Glaubt ihr das? Glauben wir fast nicht. Ne? Was kommt jetzt? Aber Gott hat doch die Erde geschaffen. Gott hat uns doch nicht erlöst, damit er uns gleich in den Himmel nimmt. Gott hat doch einen Plan, auch mit dieser Erde. Die ganzen vielen tausend Jahre, die diese Erde besteht, die vielen Milliarden Menschen, die über diese Erde gehen. Kann doch nicht sein, dass sie sich bekehren und gleich in den Himmel gehen. Es kann doch nicht sein, dass unsere größte Sorge ist, dass wir in den Himmel kommen. Mann, oh Mann, hat sich etwas in der Kirchengeschichte entwickelt. Einfach nur in eine Kirche und dann selig. Wenn ich doch nur in den Himmel komme. Nein, Gott möchte, dass du 70 Jahre auf der Erde weißt, wozu du lebst. Und dass dein Leben Qualität hat. Dass es lebenswert ist. Dass es Leute begeistert. Dass Leute, wenn die sich beobachten, sagen, Mensch, was ist das Lebensgeheimnis von dem? Darum geht es doch. Darauf kommt es an. Aber um so ein Leben zu haben, brauche ich so eine dicke Bibel. Mann, 1000 Seiten, 1200. In den Himmel zu kommen ist doch einfach. Das Problem ist, dass wir begreifen, wozu Gottes Wort da ist. Und ich begreife es nicht, dass Leute 30 Jahre gläubig sein können, haben ihre Bibel noch nicht ein einziges Mal durchgelesen. Ich bekam als 8-Jähriger in der Schweiz auf einem Appenzeller Hof, da bekam ich eine Bibel geschenkt, oder? Und dann habe ich mir die Bibel geschnappt, dann habe ich die gelesen und gelesen. Dann las ich von der Schöpfung und von Adam und all die Sachen. Und dann plötzlich bei Josef konnte ich nicht mehr weiterlesen. Dann fing das an mit der Heule. Ne? Ich weiß nicht, einem anderen geht es auch manchmal so, wenn man die Geschichte von Josef liest. Besser als ein Krimi, ne? Und dann las ich die Bibel durch, mit 8 Jahren. Und ich habe es gemerkt, ich hatte damals noch nicht das PISA-Problem. Und ihr müsst euch mal vorstellen, dass zur Zeit Jesu die Kinder, dass die Kinder mit 5, 6, 7 Jahren ja x-mal die, oder dann mit 12 Jahren schon x-mal die Tora durchgelesen, gehört hatten und weite Stellen auswendig konnten. Ich verstehe das nicht. Wir müssen doch die Bibel lieben. Immer wieder was Neues lernen. Ich sag dir was, pass auf. Kennt ihr die Geschichte von den Leuten, von den Jungs, von einem Patriarchen aus unmittelbarer Nähe von Jakob, die hingegangen sind und haben bei den Philistern Vieh geklaut? Viehdiebe? Kennen Sie die Geschichte? Ja, lies mal durch. Steht in der Bibel drin. Und dann sind diese Jungs alle abgeräumt worden und dann stand der Vater alleine, trotz dieser fantastischen Verheißung seines Großvaters Jakob. Ephraim war das. Steht in der Bibel drin. Guck mal nach. Ist wichtig, die Bibel zu lesen. Nicht nur die 47 Predigten, die wir da haben. Ne? Wie viel Mal haben wir schon über die 10 Jungfrauen und, ne? Mann, es muss doch mehr sein. Wir müssen doch Gottes Wort studieren und deswegen kann eine Bibelschule, kann eine Akademie, kann eine Universität, kann ein theologisches Studium nur der Anfang sein. Wir müssen doch studieren und studieren und studieren und studieren bis zum Ende. Mann, da kommt ein Mensch zum Rabbi und sagt, wie ist das denn? Frau hat Probleme, Frauenprobleme. Da weiß der Bescheid, der hat sich damit beschäftigt. Hat sie Eheprobleme, hat er Eheprobleme, haben die Kinder Probleme mit den Eltern, wissen Bescheid. Der Mann weiß das. Warum weiß er das? Der hat sich damit beschäftigt. Er ist kompetent. Darum geht es. Deswegen müssen wir in die Bibel eindringen. Merkt ihr, Gottes Gesetz gibt darauf Antworten. Die Tora hat darauf Antworten. Und wenn sie nicht explizite Antworten hat, die buchstäblich dort geschrieben sind, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wo sind die Antworten in der Schrift? Und da muss man halt studieren. Lernen und lernen und lernen. Ich kenne diese Leute, ne? Da kommt so alles vom Himmel runter, so direkt vom lieben Heiland, Telefongespräch, ne? Ja, nix du, von wegen. Da musst du schwer arbeiten. Eine Homiletik, das ist einfach. Predigen, einfach. 3 Punkte, kennt doch, ne? Wilhelm Busch und so. Parzani, super. Das ist eine Sache. Aber Gottes Wort erleben, für sich selbst erleben. Und dann das Erlebte, das heißt das Gehörte, das man hat, von Gott bekommen hat, weitergeben. Darauf kommt es doch an. Und das vermittelt Leben. Und das bringt Menschen dahin, dass sie es begreifen, ich bin nicht nur dazu da, in den Himmel zu kommen, sondern ich bin dazu da, dass ich ein gottwürdiges Leben auf dieser Erde führe. Ja, das Wesen des Sinai, darauf müssen wir kurz mal eingehen. Wisst ihr, wenn ich Pfingsten mit Sinai vergleiche oder beide Dinge als eins nehme, dann merke ich plötzlich, dass Geistestaufe zu wenig ist. Dann merke ich plötzlich, dass Geistesgaben ein absolutes Muss sind, aber sie sind nicht die Hauptsache. Paul hat vorhin erwähnt, Lada'at. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Es geht nicht um Erkenntnis, es geht um innige Lebensgemeinschaft mit Gott. Je mehr ich Gott kennenlerne, desto mehr werde ich mit den Menschen zusammen sein, die Menschen lieben und Menschen Wegweisung weitergeben kann. Mein Volk geht unter, weil es zu wenig Gemeinschaft mit mir hat. Das ist der Sinn. Erfüllung mit Heiligem Geist ist eine Menge mehr als nur das. Weißt du, versteht mich recht, kleine Geistestaufe. Mich haben sie dann gefragt, bist du geistgetauft? Nö, habe ich gesagt. Sprichst du schon in Zungen? Nö, komm, ich mach das. Komm, setz dich mal hin. Kannst du doch vergessen, Mensch. Kannst du ein Ei drüber schlagen über sowas. Hier haben wir es mit der erhabenen Offenbarung des lebendigen Gottes zu tun. Jesus wollte uns nicht eine kleine Geistestaufe verpassen, sondern Jesus wollte, dass etwas in uns real wird, nämlich die Gegenwart Gottes. So real wird, dass aus unserem Innern heraus das getan wird, was in seinem Wort geschrieben steht. Das, was wir lesen, das setzen wir mit Begeisterung, mit Freude, mit Elan und auch mit Kraft des Heiligen Geistes um. Wir wollen das. Ach Mensch, jetzt muss ich ja ein Kopftuch aufziehen. Oder jetzt muss ich die Füße waschen. Oder was gibt es noch alles für Sachen, ne? Ja, wenn ich in Japan wäre, müssten wir die Schuhe ausziehen, da hinten hinstellen, aber da passen 3 Japaner rein, ne? Das ist klar. Da hat auch jeder so seine seine Eigenarten, so kulturelle Eigenarten, das ist auch egal, das ist ja nicht so schlimm. Aber wir müssen nur begreifen, dass das kulturelle Dinge sind. Wir müssen begreifen, dass da Dinge sind, die man halt macht. Aber das Herz, das ist, dass wir mit Gott in einem innigen Verhältnis leben. Und das muss mehr sein. Stellt euch mal vor, dem Herrn Jesus ist fast das Herz gebrochen, als er die Menschen gesehen hat, die jetzt 3 Tage nichts gegessen hatten. Also wenn ich der liebe Heiland gewesen wäre, hätte ich gesagt, also hört mal zu, ihr habt jetzt so 3 Tage geistliche Speise bekommen. So, jetzt geht nach Hause und euer Magen ist zu. Und ihr geht jetzt mit Kraft nach Hause und ist alles okay. Das hätte er doch machen können, ne? Riesenwunder, 3000, 4000 Leute, kein Hunger mehr. Toll, ne? Aber Jesus schaut sich die Leute an und ihm bricht fast das Herz, so steht da geschrieben. Und er sagt, gebt den Leuten was zu essen. Ja, wieso sollen wir, wo haben wir was? Ne? Dieses. Oder wo die Frau da rauskommt aus der Stadt mit ihrem Kind, mit ihrem Sohn. Der Sohn ist tot, Witwe. Ach, sagt er, lieber Heiland, euch mal, ich komme ja vom Vater und beim Vater ist es echt klasse, ist es wunderbar, deinem Jungen geht's gut. Ich kann ja mal schnell, ne? Und wer hätte so die Frau trösten können wie Jesus? Macht er nicht. Bibel sagt, ihm bricht, als Jesus die Sache sah, ich sag's mal mit meinen Worten, ihm bricht fast das Herz. Wie heißt das in gutem Lutherdeutsch? Es jammerte ihn, ne? Es jammerte ihn. So, ihm bricht fast das Herz. Warum bricht ihm fast das Herz? Ja, Mensch, er weiß doch, wie toll das ist im Himmel. Er weiß doch, dass über den Heimgang eines Menschen doch nichts mehr gehen kann. Das ist doch das Schönste, das oberste Ziel. Nein, Gott hat diese Erde geschaffen und Jesus war dabei. Und er hat sich was dabei gedacht, dass wir 70, 80, 90 Jahre oder wie die anderen da früher vor der Sintflut hunderte von Jahren auf dieser Erde leben. Es geht doch um etwas anderes. Warum gibt es Krankenheilung, wenn das Hingehen zum lieben Heiland so schön ist? Ja, da sagen sie, ja, wir wollen, Halleluja, wenn doch Jesus bald käme und dann aus diesem Jammertal und, ihr kennt die ganzen Sprüche, ne? So. Und dann kommt der liebe Heiland eines Tages und doch. Wie heißt die Nummer? 112? Und Herr Doktor, kommen Sie doch mal. Der liebe Heiland will mich unbedingt nach Hause holen. Also. Können Sie das nicht ein bisschen unterbrechen? Leute, ich will euch was sagen. Das ist doch in uns drin, dass wir auf der Erde bleiben wollen. Ich habe gerade letzte Woche einen 78-Jährigen besucht, der möchte so gerne hier bleiben. Sterbenskrank. Natürlich wollen wir hier bleiben. Natürlich will Gott, dass wir hier bleiben und dass es uns gut geht und dass wir gesund sind. Und wenn unser Leib so unwichtig ist, wie Platon das gesagt hat, und wir haben diesen ganzen Ballast haben wir rübergenommen ins Christentum, diesen heidnischen Ballast aus Athen, Platon und alle anderen mit, Philo hat uns dabei gut geholfen. Wenn das so ist, dass der Leib nichts taucht, frage ich mich, wozu hat Gott uns einen Leib gegeben? Wozu hat Gott gesagt, ich werde den Leib auferwecken? Warum wird der Leib auferweckt? Warum wird der Leib geheilt? Warum hat Jesus diesen Jungen auferweckt aus den Toten? Er sagt, stehe auf, Jünglinge, ich sage dir, stehe auf. Und er gab ihn seiner Mutter wieder und jetzt war sie getröstet. Das war ihr Trost. Der Junge ist wieder gestorben, die Mutter ist auch noch gestorben. Ihr habt auch nicht gehört, dass er noch lebt, ne? Sicherlich. Lazarus ist auch gestorben, klar. Aber wenn das alles so wichtig ist, frage ich mich, wozu haben wir Heilungen? Wozu haben wir alle diese Dinge? Na? Also unser Leben, ich will hier mit diesem Punkt abschließen, unser Leben zeigt, dass wir diesseits bezogen sind. Und die Tora zeigt, dass sie diesseits bezogen ist. Die Bibel ist nicht eine Offenbarung in erster Linie über Gott, sondern die Bibel ist in erster Linie eine Offenbarung über den Menschen. Gott offenbart sich nicht, wie er ist, sondern offenbart sich an seinen Wegen, die er mit uns geht. Das zeigt die Bibel. Und wir haben immanent in uns drin diesen Wunsch, lange auf der Erde zu leben und dabei glücklich zu sein und gesegnet zu sein. Und das hat Gott gewollt. Das wünscht er. Und darum hat er uns eine Reihe von Regeln gegeben, die so sehr wichtig sind für uns. Und dann kam Jesus. Jesus. Eines Tages, ihr kennt diesen Ausspruch aus Johannes Kapitel 1. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes, voller Gnade und Wahrheit. Und dann steht ein paar Verse weiter. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit, ohne ein Aber, ist durch Jesus Christus geworden. Fantastische Worte. Gott hat gesehen, ich kann den Mose schicken. Ich kann den David schicken, ich kann den Abraham schicken, ich kann den Jesaja schicken. Die Leute begreifen es nicht. Diese Leute haben nur mittelbar von mir gehört. Von Mose wird gesagt, durch Vermittlung eines Engels. Also ist das Gesetz gegeben. Also ein Engel war irgendwie immer dazwischen. Aber jetzt, statt Mose, kommt Jesus. Jetzt kann man ihm in die Augen gucken. Jetzt kann man, wenn man ihn beobachtet, genau sehen, dem bricht fast das Herz. Naja, es steht auch einmal, und er schaute sie alle zornig an. Hätte ich auch. Ne? Zornig kann ich auch. Aber mitleidig sein, zornig ist wohl einmal nur berichtet, aber mitleidig sein, das ist öfters berichtet. Ja? Diese Art Jesu, die aus dem Herzen des Vaters herauskommt. Das ist etwas, was uns der Sinai vermitteln will. Ich habe euch zu mir gebracht. Ihr sollt mich kennenlernen. Und dass ihr mich kennt, das soll Auswirkungen haben auf eure Umwelt. Und dazu führen, das haben wir heute auch gehört, dass ihr, wenn ihr schon Gott liebt, vor allen Dingen die Menschen liebt. Liebt die Menschen. Liebt Gott, liebt die Menschen. Das ist eigentlich das Ziel. Jetzt kommt Jesus. Und Jesus tritt auf. Er tritt auf mit Vollmacht. Das Interessante ist, dass Jesus ganz ähnlich und im vollkommenen Kontext mit den Pharisäern lehrt. Die Grundlehren der Pharisäer sind seine Lehren. Er predigt Umkehr, er predigt Taufe, er predigt Barmherzigkeit. Als er die Pharisäer angreift, sagt er, Leute, heuchelt doch nicht so. Ne? Heuchelt doch nicht so. Und das haben die Pharisäer auch getan. Sie haben ihre eigenen Leute getadelt, weil sie Heuchler waren. Und schon zur Zeit Jesu war das Wort Pharisäer nicht so sehr beliebt. Sehr wenig benutzt eigentlich. Jesus spricht im Kontext seiner Zeit und die Leute verstehen ihn und sie folgen ihm nach. Nur, wenn er etwas sagt, dann hat des Schmackes, ne? Dann steht da Vollmacht dahinter. Da ist da Heiliger Geist, da ist da Autorität. Da steht das gesamte Leben hinter ihm, wenn er etwas sagt. Fantastisch, ich hätte ihn zu gern mal gehört. Eine Predigt hätte mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang verfolgt, geprägt. Und uns alle, ne? Einmal ihn so richtig hören. Er hat Dinge gesagt, die waren selbstverständlich. Natürlich hat er Verschärfungen gebracht, klar. Aber das haben ja die Pharisäer auch getan. Aber in Jesus Christus konnte man zum ersten Mal merken, wer der Vater wirklich ist. Nämlich voller Gesetz und Heiligkeit. Ja? Voller Gnade und Wahrheit. Das Wort Gnade und Wahrheit, das im Text erscheint, Johannes Kapitel 1, das ist ein linguistisches Phänomen. Das heißt Chesed ve'emet, Gnade und Wahrheit. Das hat zu tun mit der unendlichen, sich nie ändernden Liebe, Gnade und Güte Gottes und seiner ewigen Wahrheit und Treue. Wahrheit hat in der Sprache des Alten Testamentes etwas zu tun mit Glauben, mit Treue. Wird oft auch als Treue übersetzt. Es ist nicht eine intellektuelle Sache, Wahrheit, sondern es ist etwas, was der ganze Mensch erlebt. Und das konnten Menschen jetzt plötzlich in ihm erleben. Er sagt eines Tages, ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Amen. Ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen. Und jetzt kommt der Paulus und sagt, Christus ist das Gesetzesende. Und was ist, als Paulus das sagte, war Himmel und Erde noch da? Denke schon. Also dann muss das was Besonderes heißen. Das heißt, ich bin nicht gekommen, über Gesetz und Propheten, das ist ein technischer Ausdruck, anders zu lehren oder so zu lehren, dass Menschen Gesetz und Propheten übertreten. Sondern ich bin gekommen, das Gesetz in Wahrheit so auszulegen, dass ihr auch in der Lage seid, es zu tun. Nicht einfach nur fromm zu sein. Nicht einfach nur religiös zu sein, nicht einfach nur nach religiösen Paragraphen zu leben, sondern ihr sollt das Wesen kennenlernen. Und deswegen zeige ich euch den Weg. Und deswegen sagt er ja auch danach, wenn eure Rettung, wenn eure die Qualität eurer Erlösung, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, kommt ihr gar nicht in den Himmel rein. Das Wort Gerechtigkeit, das bedeutet ja an vielen Stellen im Alten Testament oder in der hebräischen Bibel einfach Rettung. Die Heilstaten Gottes. Die Heilstaten Gottes. Bei Deborah sehen wir das. Wir sehen das im ersten Buch Samuel. Wir sehen das auch in Micha und an anderen Stellen. Da wird oft von den Gerechtigkeiten Gottes gesagt. Und es heißt in einigen deutschen Bibeln, das ist gut übersetzt, Heilstaten, Rettungen. Gerechtigkeit hat mit Rettung zu tun. Ich bin gerettet, ich bin gerecht gemacht. Ich bin gerettet und jetzt komme ich an den Sinai. Und deswegen haben wir es zuerst bei Jesus mit Gerechtigkeit, mit Rettung zu tun. Und ich will euch mal diese zwei Verse oder drei Verse vorlesen. Lauter als die Wasserverteiler zwischen den Tränkrinnen sollen sie dort besingen die Heilstaten an seinen Landbewohnern in Israel. Das ist Richter Kapitel 5, Vers 11. Oder tretet her, dass ich vor dem Herrn mit euch vor Gericht trete über alle Wohltaten oder Heilstaten, über alle Gerechtigkeiten des Herrn, die er an euch und euren Vätern erwiesen hat. Mein Volk, denke doch daran, was Balak beratschlagte und was Bileam ihm antwortete. Denn denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst, damit du die Heilstaten des Herrn erkennst, die Erlösung des Herrn. Gerechtigkeit hat mit Erlösung zu tun. Und Jesus hat, wenn er von Gerechtigkeit sprach, von Erlösung gesprochen. Wenn die Qualität unserer Erlösung nur auf Werken beruht, auf Frömmigkeit beruht, auf unseren Paragraphen beruht und unseren Dogmen, nichts mit los, tote Hose, nichts da. Keine Chance. Dogmen können Hinweise sein. Dogmen können viel helfen. Vor allen Dingen in unserer Zeit, in der man ja Dogmen frei leben möchte. Wir haben es vorhin gehört. Postmoderne. Das ist wirklich so. Freiheit, Individualismus. Ich fühle mich gut dabei. Und Gott möchte, dass wir uns definieren. Und definieren tun wir nur über unsere Taten. Das, was wir tun. Das, was man an uns sieht, das, was man an uns lebt, erlebt und wie wir vor Menschen leben. Ich bin ein bisschen schnell drüber gegangen, ich habe ein paar Sachen ausgelassen, ist okay. Aber die Zeit läuft ja, ne? Wir leben in der Zeit. Und jetzt mache ich hier einen Punkt. Wenn jemand Fragen hat,